Die große Überschrift ist Erweckung. Gott möchte sein Volk erwecken, der Geist. Gott möchte unseren Geist erwecken, sodass wir den Tempel des Herrn bauen. Und wir haben, glaube ich, schon ausführlich darüber gehört, was es bedeutet, den Tempel des Herrn in unserer heutigen Zeit zu bauen. Und wir kommen jetzt zur dritten Botschaft Haggais. Und ich möchte gern den Text vorlesen. Es heißt hier in Kapitel 2, Vers 10. Am 24. des 9. Monats im 2. Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen, bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Amen. Das ist Gottes Wort. Diese dritte Botschaft geht noch etwas länger. Ich habe ja letzten Sonntag im Zusammenhang mit dem Erntedank bereits den zweiten Teil des Textes, der dann folgt, schon versucht, ein bisschen darzulegen. Und das Wichtigste ist, die dritte Botschaft Haggais handelt von Segnen, vom Segen Gottes. Gott will segnen. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Gott will segnen. Das ist wichtig für unser Gottesbild, weil wir immer wieder, auch gerade wenn wir mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, so wie auch das Volk damals mit schwierigen Situationen konfrontiert war, Gott will segnen. Gott hat keine Freude an Dürre, so wie das Volk es erlebt hat. Gott hat keine Freude am Tod des Gottlosen, wie wir an anderer Stelle lesen in der Heiligen Schrift, sondern Gott will segnen. Das ist das Ziel. Von diesem Tag an will ich segnen, heißt es dann im Vers 19, worüber ich letzten Sonntag dann schon einiges gesprochen habe. Ich habe in dieser Predigt letzten Sonntag darauf hingewiesen, dass der Segen Gottes nicht sofort gekommen ist. Wir befinden uns im 9. Monat und das ist so Mitte Dezember, wo ja die Landwirtschaft eigentlich am Boden liegt, wo nichts wächst und so weiter. Die Speicher sind bereits leer gewesen. Sie haben die Saat bereits ausgebracht, ausgesät. Die neuen Früchte waren noch nicht reif. Und in dieser Situation sagt Gott, von diesem Tag an will ich segnen. Und so habe ich versucht zu sagen und zu erklären, der Segen Gottes ist auf Hoffnung hin ausgelegt. Genauso wie wir als Christen auf Hoffnung errettet sind, weil die Vollendung dessen, was Gott für uns vorgesehen hat, liegt noch in der Zukunft. Das ist also da ist Glaube notwendig. Das Vertrauen, dass Gott sein Wort wahr macht. So genauso, wie es also damals geschehen ist, dass es auch mit uns so geschieht. So und jetzt, heute, sehen wir, dass die Botschaft, diese Fragen an die Priester, die wir da zu Beginn haben, hat ein Ziel, nämlich die Frage zu klären, was ist heilig und was ist unrein, also die Frage, ob das Volk heilig ist oder ob es unrein ist. Und die ganze Argumentation zielt auf diesen Vers 14 ab, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht Gott. Und so ist alles Tun ihrer Hände, wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Das ist eine dramatische Botschaft. Wir müssen uns vorstellen, dieses Volk hat sich aufgerafft, hat begonnen, den Tempel, also wieder, den Tempelbau wieder aufgenommen, gegen Widerstände, gegen Schwierigkeiten. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, das, was ihr tut, das ist unrein. Das ist eine furchtbare Botschaft für dieses Volk. Es ist natürlich nicht so furchtbar, wie ich es jetzt aussage, weil über allem steht die Aussage, Gott will segnen. Das heißt, auch diese Botschaft hat zum Ziel den Segen Gottes. Und Heiligkeit und Unreinigkeit müssen wir kurz definieren. Heiligkeit und heilig ist alles, was Gott betrifft. Gott ist heilig, Gott ist völlig rein, er ist Licht. Und alles, was für Gott sein soll, zum Beispiel der Gottesdienst, der Tempeldienst mit dem Priester und so weiter, da muss alles geheiligt werden, damit es vor dem Angesicht des lebendigen Gottes bestehen kann. Das meint Heiligkeit. Und im dritten Buch Mose, wo ja der Tempeldienst detailliert beschrieben wird, da gibt es ganz klare Anweisungen, wie jedes Detail des Tempelgottesdienstes behandelt werden muss, damit es rein wird, damit es heilig wird. Und erst dann konnte es für den Tempeldienst eingesetzt werden. Auch der Priester selber musste sich reinigen, indem er in dieses Wasserbecken steigen musste, indem er spezielle Kleider angelegt hat. Und erst dann durfte er seinen priesterlichen Dienst ausüben. Und wenn jemand das missachtet hat und einfach so irgendwie in den Tempel hineingelatscht ist, ich meine, das kam selten vor. Es kam vor, aber es kam Gott sei Dank selten vor, weil die Leute Angst davor hatten und Gottesfurcht hatten. Aber wenn das jemand tat, dann hatte das massive Folgen für diese Menschen. Ich denke zum Beispiel an den König Usir, ein frommer König eigentlich, der positiv bezeugt wird. Er ist hineingegangen in den Tempel und hat geopfert. Und augenblicklich ist er aussätzig geworden und Aussatz war ein ganz starkes Bild für Unreinheit. Oder auch die Söhne Aarons, die falsches Räucherwerk dargebracht haben, was Gott nicht geboten hat, die sind wirklich tot umgefallen im Tempel. Also Gott war das ernst mit der Heiligkeit und es musste alles gereinigt werden. Und Unreinheit ist das Gegenteil. Es ist untauglich für Gott, es passt nicht zu Gott und Unreinheit ist eine Erklärung, ein Bild für die Sünde, mit der Gott nichts anfangen kann. Sünde und Gott, das sind Gegensätze, das kann sich nicht berühren. Und so ist die Frage in diesem Text, wie kann ein Mensch, der ja unrein ist, nach der Definition der Bibel, wie kann ein Mensch dem heiligen Gott dienen? Wie ist das möglich? Und der Prophet stellt eben diese Fragen an die Priester. Die Priester haben die Aufgabe, das Gesetz zu kennen und auch das Gesetz zu erklären. Und wie gesagt, die Auskunft ist eindeutig und dann sagt ihm der Prophet, okay, so ist dieses Volk und es ist wie eine klatschende Ohrfeige sozusagen für ein Volk, das eigentlich Gott dienen will und den Tempel bauen will. Ich möchte jetzt gleich einmal eine Brücke zu uns schlagen, weil ich bei mir selber und auch in Gesprächen immer wieder erlebe, dass auch wir uns in unserem Dienst für das Reich Gottes, für die Gemeinde oft, ja, sag's mal, stolz sind, uns was drauf einbilden, Wir freuen uns vielleicht, wenn wir sichtbarer sind, wenn das, was wir tun, Frucht bringt. Und das ist alles gut. Aber wenn wir uns dann was darauf einbilden, dass wir es so toll gemacht haben, dann wird es kritisch. Und die Übersteigerung eines solchen Gedankes wäre der, dass Gott eigentlich dankbar sein kann, dass er uns hat. Ich sage es bewusst so karikiert, weil worüber wir jetzt lachen, das steckt insgeheim in uns drinnen. Es gibt nicht wenige Christen, die ein Leid erleben und die dann sagen, jetzt habe ich mein Leben lang Gott gedient. Ich habe das wortwörtlich so gehört. Ich habe mein Leben lang Gott gedient. Und jetzt am Ende meines Lebens in der Pension bin ich krank. Also dieses Denken steckt in uns drinnen. Und jetzt kommt Gott und sagt, liebe Leute, es sieht eigentlich völlig anders aus. Ihr müsst euch fragen, ob das, was ihr tut, eigentlich vor mir Bestand hat. Ob es heilig ist oder ob es unrein ist. Und ja, auch für uns kann diese Botschaft negativ klingen. Jetzt kommt man am Sonntag her, rafft sich auf, in den Gottesdienst zu kommen und glaubt, was Gutes zu tun. Und dann hört man so eine Botschaft. Zu meiner Entlastung muss ich sagen, es steht einfach da. Also ich habe mir das nicht ausgesucht. Es steht da und das ist auch für mich einer der wichtigsten Gründe für fortlaufende Predigtserien, weil man mit Texten konfrontiert wird, die man sich nicht aussucht. Die Gefahr ist ja riesig, dass ich mal die Rosinen aus der Bibel rauspicke, die mir gefallen sozusagen und dann drüber predige. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass wir das ganze Wort Gottes kennenlernen in seiner ganzen Tiefe. Also, es ist keine negative Botschaft, ich kann euch beruhigen. Es klingt vielleicht im ersten Moment negativ, aber Gott will segnen. Gott ist gütig und Gott ist barmherzig. Jetzt schauen wir uns ein bisschen genauer diese Dinge an, die der Prophet von den Priestern erfragt. Das Erste ist das Beispiel mit dem heiligen Fleisch. Heiliges Fleisch ist Opferfleisch, das durch das Opfer geheiligt worden ist und das für die Priester zum Essen bestimmt war. Das nennt sich heiliges Fleisch. Und jetzt wird gefragt, wenn jetzt dieses Fleisch andere Dinge berührt, werden die dann heilig dadurch? Und der Priester sagt nein. Die Heiligkeit, Gott macht dieses Fleisch heilig, dieses Opferfleisch, aber das Fleisch selber hat nicht die Kraft, andere Dinge heilig zu machen. Es hat keine heiligende Kraft. Und das wird ja auf das Volk Gottes übertragen. Das Volk Gottes hatte die Berufung, in dem Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat, in 2. Mose 19,6 lesen wir, sagt Gott zum Volk Israel, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Eine Nation, die für Gott bestimmt ist. Das ist die Bestimmung Gottes für dieses Volk. Das heißt, durch den Bund hat Gott dieses Volk geheiligt. Aber das bedeutet nicht, dass die Heiligkeit Gottes, dass das Volk diese Heiligkeit weitergeben kann. Dass alles, was das Volk tut und macht, die Dinge heiligt in dieser Welt der Unreinheit. Und das können wir gleich auf uns übertragen. Gott heiligt uns, aber nicht alles, was wir mit unseren Händen tun, wird dadurch heilig. Das ist das, was er sagen möchte. Nur Gott hat die Kraft einer heiligenden Wirkung, weil Gott heilig ist. Und jetzt kommt die zweite Konsequenz. Nur in Verbindung mit dem heiligen Gott ist das Volk Gottes heilig. Wenn das Volk Gottes sich trennt von Gott, von seiner Verbindung zu Gott, dann hat es nicht mehr die Verheißung, heilig zu sein. Das zweite Bild, das zweite Beispiel ist die Frage der Unreinheit. Und das ist jetzt das Dramatische, dass das Heilige nicht die Kraft hat zum Heiligen, aber das Unreine automatisch das andere unrein macht. Es ist ansteckend, sagen wir. Und in der Heiligen Schrift wird dafür das Bild des Sauerteigs verwendet. Wenn du ein bisschen Sauerteig nimmst und in einen Teig hineinrührst, wird der ganze Teig durchsauert. Das ist ein Bild für die Sünde, das Paulus auch aufgreift im Neuen Testament. Im 1. Korintherbrief sagt er, die Sünde ist wie ein Sauerteig. Sie breitet sich ungehindert aus. Es ist ansteckend. Und das schlimmste Beispiel von Unreinheit ist eine Leiche. Und zwar aus dem Grund, weil eine Leiche das Ergebnis der Sünde ist. Der Fluch Gottes über diese Welt war es, dass der Mensch sterben wird. Und dass der Mensch zum Erdboden zurückkehren wird, von dem er genommen wurde. Das ist der Fluch über die Sünde. Und so ist die Leiche rituell betrachtet für die Israeliten, für den Gottesdienst, das Schlimmste an Unreinheit, was man sich vorstellen kann. Und deswegen verunreinigt eine Leiche sozusagen die heiligen Dinge des Tempels. Übrigens, Paulus greift das auf im Römerbrief, sagt er, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Da sehen wir dieses Prinzip des Sauerteigs, des Todes, das durch die ganze Welt hindurch dringt. Und es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht gestorben wäre. Stimmt nicht ganz, es gibt zwei Ausnahmen. Henoch und Elia sind direkt aufgefahren. Aber sonst gibt es keinen Menschen, der nicht gestorben wäre. Und das ist die Tragödie der ganzen Menschheit. Das ist unsere Tragödie. Die Tragödie ist der Tod. Wir leben in einer Welt der Sünde und des Todes. Und das wird uns jetzt mehr bewusst als sonst in der Zeit dieser Corona-Krise, wo immer wieder von Tod die Rede ist und von Ansteckung und ich weiß nicht was. Aber dass die Welt, dass es immer eine Welt des Todes und der Sünde und der Verunreinigung war, das ist seit dem Sündenfall, seit 1. Mose 3 ist das so. Und dieses Gesetz, dass sich Unreinheit, das Schlechte, das Negative durchsetzt, das haben wir sogar kann man sogar als physikalisches Gesetz nachweisen. Also jeder, der aufgepasst hat in der Schule in Physik, der lernt, dass der Grad der Unordnung zunimmt. Automatisch. Unordnung nimmt automatisch zu. Ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht, aber das ist so. Man muss immer investieren, dass die Unordnung zur Ordnung wird. Immer mit voller Kraft. Das kostet Kraft. Das geht also automatisch. Aber Leben, das Leben entsteht, das bedarf Energie, Kraft und bewahrende Kraft Gottes. Gott ist Leben und Licht. Und die Sünde ist Tod. Das sind die beiden Gegensätze. Und auch das Volk Gottes ist dieser Gesetzmäßigkeit unterworfen. Und jetzt kommt der Punkt, der ganz wichtig ist. Ich habe vorher davon gesprochen, dass man stolz sein könnte für das, was man tut im Reich Gottes. Gott dreht den Spieß um. Und Gott sagt, ja, bist du überhaupt fähig? Bist du überhaupt tauglich gemacht worden, an meinem Tempel, an meinem heiligen Tempel mitzuarbeiten? Das ist ja eigentlich die Frage, die sich stellt. Darfst du überhaupt im Reich Gottes mitarbeiten? Ich weiß nicht, ob uns das schon mal bewusst geworden ist, dass das die Frage ist, die Gott uns stellt. bist du überhaupt so rein, natürlich von Gott rein gemacht, dass du im Reich Gottes mitarbeiten darfst? Reich Gottes Arbeit ist ein Privileg. Das ist ein Vorrecht. Es kann nicht jeder hergehen, im Bilde des Priesterdienstes zu sprechen und sagen, so super, jetzt gehe ich auch in den Tempel. Es geht nicht. Gott bestimmt, wer in den Tempel geht und nicht ich oder ein anderer Mensch. Und die Frage eben, warum ist das heilige Volk Gottes unrein geworden? Warum sind sogar ihre Opfer sind unrein? Stellt euch das vor. Und in den Folgeversen, und ich habe jetzt noch den Vers 17 hier dazugenommen, haben wir letzten Sonntag gehört, dass Gott gesagt hat, ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Da haben wir letzten Sonntag das Problem gesehen, dass Gott die Ernte des Volkes Israel geschlagen hat mit diesen Dingen. Sie haben Dürre erlebt. Und das Tragische daran ist, Gott sagt, ihr seid nicht zu mir umgekehrt. Trennung. Das Volk Gottes hat sich von Gott getrennt. Von der heiligenden Kraft Gottes getrennt. Und ist somit unrein geworden. In einer Parallelstelle im Buch Sacharja, im Propheten Sacharja, das war ja der zweite Prophet, der zu dieser Zeit gepredigt hat. Das heißt also, Haggai und Sacharja haben gleichzeitig gepredigt und geweissagt. Da kommt einmal die Frage auf beim Volk, ob sie weiterhin fasten sollen zum Gedenken an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Diese Frage taucht auf und Gott antwortet auf diese Frage, wenn ihr im 5. und im 7. Monat beim Wehklagen gefastet habt und die 70 Jahre lang, nämlich in Babylon, habt ihr etwa mir gefastet? Sagt Gott, ihr habt zwar gefastet, hat er gesagt, aber habt ihr das für mich getan? Oder habt ihr das für euch getan, um euer frommes Gewissen zu beruhigen? Und die Antwort ist klar. Gott sagt, ihr habt es für euch getan. Das heißt, wir können sogar im Reich Gottes dienen und letztlich zum Selbstzweck. Und das ist in Gottes Augen unrein. Ein weiteres Bild, was ich kurz bringen möchte aus dem Propheten Sacharja, ist eine Vision, die Sacharja hat, wo er den Hohepriester Jeschua sieht. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, den habe ich auch schon mal erwähnt, weil der ja der Hohepriester war, der zu dieser Zeit seinen Dienst ausgeübt hat. Und der Sacharja sieht eine Vision. Und in dieser Vision ist der hohe Priester mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Eine Katastrophe, weil so kann er nicht in den Tempel hineingehen. Das heißt, Gott schenkt hier eine Vision, mit der er zeigt, dass sogar der hohe Priester unrein ist. Und die Vision geht dann weiter, denn in der Vision bekommt der Hohepriester dann reine Kleider. Er wird bekleidet mit reinen Kleidern, sodass er seinen Priesterdienst ausüben kann. Also sogar das Heiligste des Heiligen, der Hohepriester, ist unrein. Also das ist nicht eine nebensächliche Botschaft, das ist eine ganz zentrale Botschaft, die Propheten hier bringen. Und Jeschua, der Hohepriester Jeschua, haben wir gesagt, ist ja ein Vorbild auf Jesus. Sogar derselbe Name. Jeschua ist Jesus. Bestätigung. Und wir sehen, dass Jesus die Unreinheit des Volkes auf sich genommen hat. Er hat sich unrein machen lassen, damit er diese Unreinheit wegträgt. Und wir können sagen, es braucht eine Reinigung, damit der Mensch Gott dienen kann, damit er geheiligt wird und Gott dienen kann. Das war eine der entscheidendsten Erkenntnisse Luthers. Das war die Erkenntnis, die die Reformation ausgelöst hat, dass Luther als frommer katholischer Mönch, der sich selbst gegeißelt hat, der alle möglichen frommen Werke getan hat, beim Studium der Heiligen Schrift draufgekommen ist, dass man dadurch nicht rein werden kann, sondern eine grundlegende Erneuerung durch Gott braucht, damit man vor Gott wohlgefällig wird. Das war die Erkenntnis, die die Reformation ausgelöst hat. Ich kann, so wie ich bin, gar nicht vor Gott hintreten. Alle frommen Werke, die ich ohne Gott mache, sind unrein. Und so möchte ich jetzt die Brücke wieder schlagen zu uns. Auch wir können nicht aus uns heraus Heiliges tun. Wir können keine heiligende Wirkung aus uns raus entfalten. Ich habe vorhin dieses Bild der Trennung von Gott gebracht. Was fällt uns da ein im Neuen Testament, wo Jesus uns warnt, dass wir getrennt von ihm nichts tun können? Johannes 15, das Gleichnis des Weinstocks. Jesus ist der Weinstock. Das ist der bei diesem Rebstock, der Teil, durch das die lebensspendenden Kräfte und Säfte bis in die Reben, bis in die Frucht hinein geht. Und Jesus sagt, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und wenn wir von Jesus getrennt sind, dann gibt es keine Frucht, weil wir in uns selber keine heiligende Kraft haben. Wir haben keine lebensspendende Kraft. Diese Kraft geschieht nur, indem wir mit Jesus eng verbunden sind. Übrigens in dem Gleichnis, ganz interessant, wenn ihr das Gleichnis lest, Johannes 15, ist die Rede davon, dass der Vater die Frucht reinigen muss, damit sie mehr Frucht bringt. Seht ihr das? Immer dieser Gedanke der Reinigung, der notwendig ist, damit wir in den Augen Gottes Frucht bringen können. Und wir Menschen können aktiv sein, wir können fromme Werke machen, wir können einen Aktivismus kann ausbrechen, jeder macht irgendwas, aber die entscheidende Frage ist, entsteht daraus Frucht? Das ist die entscheidende Frage. Und diese kann nur entstehen, wenn wir gereinigt sind. Wenn wir zu Gott umkehren, von diesem Tag an will ich segnen. Und von dem Tag an, wo sie sich Gott voll ausgeliefert haben, wo sie sich dem Tempelbau und dem Dienst voll verschrieben haben, für Gott, zur Ehre Gottes. Und die Anwendung, glaube ich, liegt auf der Hand. Die Frage ist, bin ich gereinigt? Bin ich gereinigt, dem heiligen Gott zu dienen? Wir Menschen sind ja hoffnungslos religiös. Sogar in dieser gottlosen Zeit, in der wir leben, wo Gott lächerlich gemacht wird, sind wir hoffnungslos religiös. Natürlich sind die Themen und Werte verschoben. Man spricht heute vom Klimasünder. Aber das Denken ist das Gleiche. Ich bin kein Klimasünder. Ich fahre mit einem E-Auto durch die Gegend. Ja? Und ich fahre mit einem Diesel durch die Gegend. Ich bin praktisch ein Unreiner. Und so bemühen wir Menschen uns immer wieder, Gutes zu tun, Frommes zu tun. Und die Frage ist, habe ich von Gott überhaupt die reinen Kleider bekommen, dass ich in den Tempel eintreten darf? Hat Jesus mich gereinigt von meiner Sünde? Und das ist eine sehr wichtige Frage und das ist es ja, das Evangelium, wozu wir einladen wollen, dass wir unseren Mitmenschen sagen wollen, nur Jesus kann das vollbringen. Nur Jesus kann das vollbringen, nichts anderes. Und es ist tragisch, dass es teilweise auch in Gemeinden unbekehrte Menschen gibt, die mitarbeiten in der Gemeinde. Und so soll es nicht sein, sondern zuerst sollen wir uns reinigen lassen, dass Jesus unsere Sünde wegnimmt und wir im Heiligtum Gottes dienen dürfen. Aber auch als Christen kommt es vor, dass wir Dinge tun, die uns beschmutzen. Wir fühlen uns beschmutzt. Wir fühlen uns nicht würdig, etwas für Gott zu tun, sein Wort zu lesen, zu beten, in der Gemeinde präsent zu sein. Und da möchte ich uns dieses wunderschöne Wort in Erinnerung rufen, das wahrscheinlich alle von uns auswendig kennen und das auch in den Kinderstunden gelehrt wird. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Können wir uns das vorstellen? Können wir uns das vorstellen? Das ist gewaltig. Alle Sünden werden gereinigt durch Jesus. Durch das Blut Jesu. Im vorhergehenden Vers ist die Rede, dass das Blut Jesu uns reinigt von aller Unreinigkeit, von aller Ungerechtigkeit. Geschwister, ich möchte uns das wirklich zurufen, weil dieser Vers hat eine solche Kraft. Wenn du dich besudelt fühlst, wenn du dich beschmutzt fühlst durch deine Sünde, durch deinen Selbstegoismus, was auch immer, in dem Moment, wo du die Sünde bekennst, bist du gereinigt. Und wenn es am Tag dreimal geschieht, dann ist es dreimal so, dass Gott dich reinigt. Für mich ist dieser Vers, dieser Gedanke ist für mich Lebenselixier. Dass ich durch die Reinigung durch Jesus im Heiligtum Gottes dienen darf. Und ich habe es ja schon angesprochen, wir müssen uns auch prüfen, ob alles, was wir tun, aus Liebe zu Jesus und den Mitmenschen tun. Geht zu schnell, dass wir das wie einen Zwang erleben. Boah, jetzt muss ich wieder das am Sonntag und dieses und jenes. Es ist genau umgekehrt. Du darfst Gott dienen und diese Haltung, wenn diese Haltung ein bisschen heute ankommt, dann freue ich mich. Wir dürfen Gott dienen, nicht wir müssen Gott dienen. Wir dürfen Gott dienen und dürfen beitragen, dass der Segen Gottes von diesem Tag an will ich segnen, dass der Segen Gottes hinausströmt. Ich hoffe, es war für euch keine negative Botschaft. Es ist eine ernste Botschaft, aber keine negative Botschaft. Denn Gott will segnen. Und es gibt nichts Schöneres, als im Segen Gottes leben zu dürfen. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres, als im Reich Gottes dienen zu dürfen. Zu sehen, wie Gott aus Tod Leben macht, weil er hat die Kraft, aus dem Tod Leben zu machen. Zu sehen, wie Menschen verändert werden. Zu sehen, wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Zu sehen, wie das Licht Gottes in einer Welt der Finsternis und des Todes scheint. Es gibt nichts Schöneres. Und das möchte ich uns zurufen, dass wir uns von Gott reinigen lassen, um in seinem Heiligtum zu dienen. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du bist heilig. Eine gewaltige Botschaft. Du erträgst Unreinheit nicht. Du erträgst Sünde nicht. Es ist dir vollkommen fremd, es ist unmöglich, dass du als heiliger Gott mit Sünde besudelt wirst. Das geht einfach nicht, sondern dein Licht brennt Sünde weg. Wir danken, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast in diese Welt, der bereit war, die Unreinheit dieser Welt auf sich zu nehmen, auch meine, auch unsere, von einem jeden von uns. Und dass wir jetzt geadelt werden und in deinem Heiligtum dienen dürfen. Herr, ich bete von Herzen darum, dass du das als eine gute Botschaft, als ein Evangelium in unser Herz brennst. Dass wir neue Freude bekommen, dir zu dienen, dem lebendigen Gott. Herr, du willst segnen, dafür danken wir dir. Du schaust über all diese Unreinheit hinweg, du hast deinen Weg gefunden. Und so bitten wir um deinen Segen in jeder Hinsicht. Amen.